Genau, meine erste Frage ist vermutlich jetzt sehr groß und Sie können dafür gerne auch beliebig viele Beispiele nennen. Welche sexuellen Orientierungen und auch sexuellen Praktiken sind denn besonders stark mit Stigmen behaftet?
Ja, insgesamt gibt es eher eine breite gesellschaftliche Entwicklung für Toleranz und Akzeptanz im Themenfeld Sexualität und sexuelle Orientierung. Das ist durchaus eine neuere Entwicklung, also dass wir heute von geschlechtlicher Selbstbestimmung einmal, aber eben auch gerade von sexueller Selbstbestimmung sprechen. Stigmen sind oder waren und sind durchaus aber immer noch verbunden, gerade mit Homosexualität als sexuelle Orientierung, mit Bisexualität, mit verschiedenen Formen, also beispielsweise verschiedenen Praxen wie BDSM verbinden sich Stigmen.
Können Sie vielleicht etwas weiter ausführen, was es konkret für Stigmen und auch Erzählungen dahinter dann sind?
Na, in Bezug auf Homosexualität hatten wir eben durchaus in einer Tradition, gerade einer bürgerlichen Gesellschaftsordnung, haben wir Stigmatisierungen, die eben gerade darauf abzielen, dass es möglichst einen fortpflanzungsbezogenen, andersgeschlechtlichen Sex geben solle. Und gleichgeschlechtlicher Sex wurde eben als problematisch aufgeladen, weil er potenziell eher auf Lustgewinn orientiert sei. Die klare Identität Homosexualität, auch in Abgrenzung von Heterosexualität und dann auch von Bisexualität, diese klare Identitätsform wird seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, also konkret seit den 1860er Jahren beschrieben. Und dann jeweils schon in einem medizinischen Kontext, also die auch in einer Problematisierung, also inwieweit seien zum Beispiel durch den gleichgeschlechtlichen Sex von Homosexuellen zum Beispiel Jugendliche bedroht oder würden homosexuelle Männer immer, also fokussiert dann gerade auf Männer in so einem Feld, dann gerade mit anderen homosexuellen Männern verkehren und sei es damit weniger bedrohlich für eine Gesellschaft. Und das war lange Zeit die Aushandlungspraxis, die noch dazu führte, dass beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland noch in den 1970er Jahren sogenannte stereotaktische Gehirnoperationen vorgenommen wurden, also mit einer kleinen erhitzten Sonde in einen Teil des Gehirns eingedrungen werden sollte, der Bereich zerstört werden sollte. Und das waren Operationen, Eingriffe, die an zwangsuntergebrachten Personen, also entweder in Gefängnissen oder in Psychiatrien durchgeführt wurden, denen dann aber in Aussicht gestellt wurde, dass sie aus dem Gefängnis bzw. der Psychiatrie entlassen werden konnten. Insofern waren die Eingriffe als freiwillig markiert, aber durch diesen sehr hohen Druck, den Personen natürlich hatten, also dass sie dann in Freiheit kommen könnten, kann man sie natürlich schlecht als freiwillig bezeichnen. Insofern tatsächlich Homosexualität als Stigma sehr lange und sehr weitreichend, auch gerade in Bezug auf die individuellen Schicksalsschläge wirkend. Also und der Paragraph 175, der sich gegen männlichen Sex richtete, der galt in den alten Bundesländern noch bis 1994 und dann wurde er erst in Angleichung an DDR-Recht damals abgeschafft. Und damit zeigt sich auch erst ab diesem Zeitpunkt an, kommen überhaupt Bildungsanstrengungen auf für Akzeptanz und Toleranz. Also, dass zum Beispiel Bildungsmaterialien für die Schule entwickelt werden, die tatsächlich dann sexuelle Selbstbestimmung dann fokussieren. In Bezug auf frauenliebende Frauen ist es ganz ähnlich. Noch in den 1990er Jahren wurden beispielsweise lesbischen Frauen eigene Kinder weggenommen, weil der Lebenswandel die Kinder gefährden würde. Also tatsächlich diese Belastungssituation, Stigmatisierung, wie Sie in der Sendung so freundlich sagen, oder eben auch massiven Gewalthandlungen gegen Menschen, die sind durchaus neueren Datums und reichen da tatsächlich sehr, sehr lang. Wenn wir auf andere Themenfelder gucken, beispielsweise Bisexualität, sehen wir da eine mehrfache Diskriminierung, die eine Rolle spielt. Also einmal die Aufladung aus einer gesamten Gesellschaft, nämlich dass bisexuellen Menschen unterstellt wird, sie seien besonders promisk und würden doch mit jeder Person eigentlich schlafen wollen und ähnliche Dinge. Gleichzeitig sehen wir stereotype Zuschreibungen aus lesbischen und schwulen Communities, Nämlich da werden solche Personen dann mitunter entweder besonders attraktiv stilisiert und als besonders erotisch wahrgenommen oder eben auch als Verräterinnen und Verräter in Anführungszeichen wahrgenommen und eben auf eine andere Weise problematisiert. Also insofern eine doppelte Stigmatisierung, der gerade bisexuelle Menschen unterliegen können. Da ist eine ganze Menge Bewegung trotzdem auch in der Gesellschaft auf den Weg gekommen. Also heute ist es bei Jugendlichen durchaus üblicher, dass sowohl Mädchen und junge Frauen als auch Jungen und junge Männer auch wieder gleichgeschlechtliche Erfahrungen machen. Und da holen auch mittlerweile die Jungen und die jungen Männer auf. Ein drittes Themenfeld, was ich vielleicht jetzt gleich am Anfang mit nennen möchte, ist Pädosexualität, die auch stigmatisiert ist, aber eben auch aus meiner Sicht sehr zu Recht stigmatisiert ist, nämlich Pädosexualität ist der tatsächlich umgesetzte Kindsmissbrauch, also der Übergriff sexualisierte Gewalt gegen Kinder, die von Erwachsenen ausgeübt wird. Und daran wird deutlich, dass natürlich eine Gesellschaft jeweils auch bestimmte Normen setzt und die in Aushandlung sind. Und das ist eben eine Norm, die durchaus sehr zu Recht aus meiner Sicht aufrechterhalten wird, nämlich dass keine sexuellen Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern stattfinden sollen, nämlich aus den Gründen, dass Erwachsene die Kontakte aus ganz anderen Gründen und in einer anderen Machthierarchie suchen würden, als es Kinder machen würden. Also insofern da durchaus, kann man auch sagen, ist eine gewisse Stigmatisierung, aber eine, die aus einer gesellschaftlichen Normsetzung heraus erwächst, wo man sagt, ach nein, das ist aber auch etwas, das wollen wir auch so aufrechterhalten.
Ich finde es spannend, dass es auf der einen Seite konsensuelle Praktiken gibt, die verurteilt wurden oder werden, vielleicht aus Gründen, auf die wir vielleicht später noch eingehen können. Und gleichzeitig ist diese Wahrnehmung, so wäre jetzt erstmal meine Vermutung, ja auch abhängig von der sozialen Positionierung der jeweiligen Person, die diese Sexualität irgendwie lebt. Und wenn man sich jetzt irgendwie extreme Beispiele anguckt, dann geht es ja sogar so weit, dass irgendwie Vergewaltigungen geduldet werden bei Menschen in Machtpositionen. Und damit komme ich jetzt auch schon zu meiner Frage. Können Sie vielleicht ja Kategorien oder auch Beispiele ausmachen, bei wem Sexualität geduldet oder eben nicht geduldet wird?
Na, also da ziehen sich die Herrschaftsverhältnisse der Gesellschaft durch. Also deshalb in Bezug, wenn Sie zum Beispiel Rassismus nehmen, dann wurde lange Zeit sowohl in den USA, aber wir haben es auch hier in Deutschland gesehen, als 2015 ein paar mehr Geflüchtete nach Deutschland gekommen waren, dass gerade schwarzen Personen eher eine sexuelle Übergriffigkeit und Promiskuität zugeschrieben wurde, also gerade Männern zugeschrieben wurde, aber auch durchaus den Frauen wurde sie zugeschrieben. Also zum Beispiel in den Strafprozessen im 19. und 20. Jahrhundert in den USA haben schwarze Frauen, wenn sie einen weißen Mann wegen Vergewaltigung bezichtigt haben, selten Recht bekommen, weil ihnen zugeschrieben wurde von den weißen Richterinnen und Richtern, dass sie ja selber so promisk seien, also dass sie ja eigentlich die sexuelle Interaktion eigentlich wollten. Also insofern, Rassismus zieht sich durch, andererseits aber auch das Geschlechterverhältnis. Also Frauen mussten sich und müssen sich noch heute viele Dinge gefallen lassen, beziehungsweise mussten sie erdulden, weil sie gar keine Möglichkeit hatten. Gucken wir uns auch die rechtliche Situation an. Also wenn man sich vor Augen führt, dass bis in die 1970er Jahre wiederum in der BRD der Ehemann die Arbeitsstelle der Ehefrau kündigen konnte, weil er der Meinung war, dass sie die Pflichten im Haushalt vernachlässigen würde. Wenn wir uns vor Augen führen, dass erst im Jahr 1997 Vergewaltigung in der Ehe tatsächlich zum Straftatbestand in der BRD geworden ist. Also erst 1997. Und wenn Sie sich vorher die Unterlagen angehören, auch in Gerichtsakten sehen, und da sieht Ihnen einfach die Schuhe aus, wie Richterinnen und Richter argumentieren, dass es doch zur ehelichen Pflicht gehört, sich vergewaltigen zu lassen von dem Ehemann. Und das sind tatsächlich ganz neue Dinge. Und da kommen wir auf die klassischen Herrschaftsverhältnisse, die eine Gesellschaft durchziehen, also einmal Rassismus, Geschlechterverhältnis und dann wiederum auch das Klassenverhältnis. Also lange Zeit war es auch so, dass durchaus eher arbeitenden Menschen weniger geglaubt wurde als den bürgerlich Herrschenden.
Ja, vielleicht können Sie das auch noch ein bisschen weiter vertiefen. Also Welche gesellschaftliche Funktion erfüllen an diesen Beispielen jetzt solche Stigmen, die auf die Sexualität abzielen?
Insgesamt, wenn man es sich anguckt, also Intersektionalität ist gerade so ein Themenfeld, was die unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse zusammendenkt und da eben jeweils danach guckt, wie wird eigentlich organisiert, dass einige Personen erwerbstätig sein müssen, arbeiten müssen und andere auch von dieser Arbeit profitieren können. Also im Prinzip dann Gewinn abschöpfen können und ähnliche Dinge. Und dafür ist es erforderlich, dass eine gewisse Klassifikation der Menschen stattfindet. Das passiert eben entlang rassistischer Unterscheidungen, Geschlechterverhältnis, Klassenverhältnis. Das sind die drei zentralen Kriterien, die dabei gesetzt sind. Und als ein zentrales Motiv, um dieses Herrschaftsverhältnis aufrechtzuerhalten, fungiert Sexualität. Das lässt sich schon deutlich zeigen, dass in jeweiligen Disziplinierungsregelung es häufig gerade das Ziel war, die Sexualität zu unterbinden. Also zum Beispiel im Kolonialismus war es zentral, den gleichgeschlechtlichen Sex unter den Kolonisierten zu unterbinden oder zumindest in solche Bahnen zu lenken, dass sie die Erwerbstätigkeit, also die Arbeit auf der Plantage, war ja häufig durch versklavte Personen. Also das ist gerade diesen Prozess nicht stören würde. Und ähnlich wiederum in Bezug auf das Sexuelle gab es eben auch in einem solchen aufkommenden kapitalistischen Verhältnis die Zuschreibung, dass Männer eben eine Sexualität überhaupt hätten und wiederum diese auch befriedigen müssten, das aber auch gelenkt sein sollte und Frauen erstmal keinen solchen sexuellen Antrieb hätten. Das mussten durchaus erstmal Feministinnen erarbeiten, dass durchaus auch Frauen eine Sexualität haben und wiederum aber den Männern zur Verfügung stehen sollten, also sich im Haushalt um Dinge kümmern sollten und das aber erstmal auch nur als Privileg der bürgerlichen Schicht. Hingegen auf einer Schicht der Arbeiterklasse war das eben durchaus so, dass Frauen durchaus jeweils den Männern ausgeliefert waren, aber gleichzeitig natürlich genauso in die Erwerbstätigkeit in Manufakturen und in Fabriken eingebunden waren, sodass dieses klassische Frauenideal oder Geschlechterideal einer bürgerlichen Gesellschaft, also der dem Ehemann unterstellten Ehefrau und sie solle sich um Familie, Haushalt, Kinder und das Wohlergehen des Mannes kümmern, dass ein solches Idealbild einer bürgerlichen Familie für eine Arbeiterklasse zunächst nicht ziehen konnte, sondern da waren alle unter den schlechtesten Bedingungen dann in alle Tätigkeitsbereiche einbezogen.
Ich würde jetzt ein bisschen weitergehen thematisch und zwar zu der Frage, welche Bewegungen und auch Auseinandersetzungen es jetzt gab und gibt, die sich im Gegensatz dazu für eine Befreiung von Sexualität und vielleicht auch von Geschlecht einsetzen.
Also im Wesentlichen hängt sie trotzdem erstmal, also wenn wir an dem Punkt Homosexualität bleiben, hängen wiederum die Befreiungsbestrebungen auch stark mit der Unterdrückung zusammen. Also tatsächlich lässt sich recht gut zeigen, wie frühe Aushandlungen zu sagen, überhaupt wir wollen jetzt ganz klar bezeichnen, es gibt Homosexualität als Identitätsform, also ab 1860er Jahre, dass die zentral auch mit damit verbunden sind, dass später auch eine Verfolgung stattfinden kann. Also zeigen sich durchaus jeweils Verwobenheiten in den unterschiedlichen Interessenlagen. Gleichzeitig lässt sich damit natürlich auch ausführen, dass aus einem eigenen Engagement, also schon um 1900, durchaus ein positives Potenzial entstanden ist, dass auch gleichgeschlechtliche sexuelle Verhältnisse nach außen treten können, eine gewisse Sichtbarkeit haben können und damit auch in einer Form in der Gesellschaft gesehen und gewertschätzt werden können. Also da gibt es ein paar Ansatzpunkte. In dem weiteren Verlauf über Lesbenbewegung, über Schwulenbewegung kommt da einiges in Bewegung, was dazu führt, dass tatsächlich auch Fragestellungen von Toleranz, Akzeptanz in der Gesellschaft anders verhandelbar werden. Einen zentralen Punkt würde ich festmachen an einer zweiten Welle der Frauenbewegung und da unter anderem gerade an solchen Bänden oder auch Persönlichkeiten wie Verena Stephan beispielsweise oder Maxi Wander. Also Verena Stephan mit dem Band Häutungen in der BRD entstanden, der Band. Und sie macht zum Beispiel ganz deutlich auf, gerade auch für das Themenfeld Sexualität, dass Frauen sich überhaupt erstmal Begriffe von Sexualität erarbeiten müssen, die positiv sind, die nicht immer nur über männliche Penetration herdenken, sondern tatsächlich das eigene Verlangen und das eigene Erleben des Sexuellen durch Frauen ausdrücken. Also da arbeitet sie auch an einer Sprache und damit wird auch deutlich, natürlich ist Sprache und Erleben und sexuelle Interaktion, das ist nicht voneinander lösbar, sondern es hängt alles miteinander zusammen. Das ist heute häufig ein falscher Gegensatz, der aufgemacht wird, als sei Handlung und Sprache voneinander getrennt. Das ist ein absurder Kurzschluss, der tatsächlich nicht zutrifft. Auf der anderen Seite, das ist dann eine Frau, die gerade in der DDR gewirkt hat, Maxi Wander mit dem Band Guten Morgen, du Schöne, hat auch viel ausgelöst, sowohl in Ost als auch in West, lässt sich überall zeigen. Also gerade da die Verbindungslinien Ost- und Westdeutschland sind durchaus relativ nah. Und Maxi Wander macht in ihrem Band Guten Morgen, du Schöne, eben Interviews, Tonbandaufzeichnungen mit Frauen aus ganz unterschiedlichen Positionen. Und das ist eine ganz neue literarische Art, die sich da niederschlägt, die wiederum auch Persönlichkeiten, individuelle Bedürfnisse von Personen in den Mittelpunkt. Also da ist eine ganze Menge passiert und das kulminiert letztendlich dazu, dass es daran anknüpfend auch Bewegungen gibt, die eben sagen, ach na, wir müssen unseren Körper einmal selber entdecken, aber wir müssen ihn auch ernst nehmen, wir müssen ihn würdigen, wir müssen ihn auch schützen und in dem Kontext wiederum auch durchaus Fragen von sexualisierter Gewalt stärker in den Blick kommen. Fragen sexualisierte Gewalt stärker im Blick. Da hatten wir ja auch seit den 70er, 80er Jahren feministische Gruppen und Bewegungen, die in die Richtung gearbeitet haben, stärker sexualisierte Gewalt zu thematisieren. In Deutschland erst seit 2010 ist ja eine Sensibilität für das Themenfeld entstanden. Also, dass man sich austauschen kann, dass heute klar ist, dass ein größerer Teil, also jetzt in unserer aktuellen Studie sind es 24% der befragten Mädchen zwischen 16 und 18 Jahre, 39% der befragten diversgeschlechtlichen Personen und 7% der befragten Jungen, die angeben, sie haben in dem Alter schon zumindest einen Vergewaltigungsversuch erlebt. Also das bedeutet, es wird deutlicher, wie weitreichend eigentlich Praxen sexualisierter Gewalt die Gesellschaft durchziehen. Und das wird erst nach und nach aufgearbeitet. Und das passiert erst seit 2010 in nennenswertem Maße. Und dabei auch ganz interessante Eckpunkte, nämlich ein Ausgangspunkt war ja die Aufdeckung an der Odenwaldschule, also einem Internat, wo über Jahrzehnte in Masse sexualisierte Gewalt stattgefunden hat. Also bekannt sind mittlerweile mindestens 400 betroffene Kinder und Jugendliche und etwa 20 TäterInnen. Also es sind, glaube ich, 18 Männer und 2 Frauen darunter. Und dabei ist interessant, dass diese Aufdeckung schon in den 1990er Jahren erfolgte. Also da gab es schon einen großen, ganzseitigen Artikel in der Frankfurter Rundschau. Hat niemanden interessiert, also hat nicht dazu geführt, dass es ein größeres Thema geworden ist. Erst 2010 war die deutsche Gesellschaft offensichtlich an so einer Stelle, dass sie das als Skandal wahrnehmen konnte, dass in solch einem Maße Gewalt stattgefunden hat. Und ein zweiter Punkt, auf den ich auch gerne hinweise, ist, dass es offensichtlich dann zum Skandal in der deutschen Gesellschaft wurde, als ein junges Gymnasium und Internat betroffen war. Also vorher, als im Wesentlichen Mädchen und Frauen betroffen waren, wurde es nicht Thema. Auch in den ganzen Aufarbeitungskontexten sind häufig Frauen weiterhin unterrepräsentiert, sondern es brauchte offensichtlich die Betroffenheit von Jungen und Männern, damit das Thema stärker in den Blick kommt. Und da würde ich sagen, da zeigt sich bei allem Positiven natürlich, dass es jetzt erfreulicherweise in den Blick gekommen ist, dass erfreulicherweise auch solche Männerrollenvorstellungen ins Wanken geraten, dass Männer sich nicht anvertrauen können, dass es da keine Betroffenheiten gebe und ähnliches. Solche Sachen sind erfreulicherweise ins Wanken gekommen. Gleichzeitig zeigt sich hier auch in großem Maße eine Männerzentriertheit der Gesellschaft und tatsächlich eine Verachtung von Frauen im größeren Maße. Da müssen wir tatsächlich ran. Wir müssen an eine Gleichbehandlung von Frauen rankommen. Und das wiederum, und das sage ich auch dazu, weil gerade in emanzipatorischen und linken Kontexten ja dazu gerade Aushandlungen stattfinden, selbstverständlich bezieht es auch immer positiv Trans- und Interpersonen mit ein. Also heute wissen wir eben, dass es mit dem Geschlecht alles nicht so simpel und binär ist, wie das lange Zeit sich Menschen vorgestellt haben, sondern es findet auch massive Diskriminierung und Gewalt gegen Trans- und Interpersonen statt und muss eben entsprechend auch gesehen werden. Und selbstverständlich sind Transfrauen auch Frauen.
Jetzt gerade, wo Sie es angesprochen haben, gerade auch diese queer-inklusiveren Ansätze und so weiter, da habe ich jetzt gerade irgendwie auch an CSDs gedacht, also an diese Christopher Street Days, die ja sehr queer und sexpositiv auch sind und eine sehr lange Geschichte haben. Und auch, um nochmal an die Frage von vorhin anzuschließen, mich würde jetzt interessieren, was sind so Formen des Kampfes da gewesen, die auch ja ganz konkret zur Lockerung von Gesetzen beitragen konnten, die Sexualität regulieren?
Na, also gerade wenn Sie CSD ansprechen, da finde ich immer, kann man sich auch die ProtagonistInnen genau vorstellen. Also das Format des CSDs als Pride-Parade geht im Wesentlichen auf Brenda Howard zurück. Das ist eine BDSM-praktizierende jüdische Krankenschwester aus New York gewesen, die ganz zentral dieses Format mit betrachtet hat. Sehr sexoffen, sehr sexpositiv. Also insofern tatsächlich CSDs ganz lange Zeit gerade eine Parade für Sexualität, sexuelles Erleben, auch sexuelles Miteinander. Ich würde jetzt sagen, also ganz auffallend und auch ganz produktiv haben sich CSDs weiterentwickelt. Also mittlerweile sind sehr viele junge Leute, also auch ab 14, ab 16 Jahre auf CSDs und prägen die auch durchaus auch in einem sexuellen Wollen und sexuellen Erleben. Ich würde jetzt sagen, die Orte einer sexuellen positiven Kultur, also auch, dass tatsächlich Sexualität ausgelebt wird und sexuelle Interaktion stattfindet, die haben sich aber verlagert oder fortentwickelt, beziehungsweise sowohl bei jüngeren Leuten lässt sich beschreiben, dass die einen eben zum Beispiel früher sexuell aktiv werden, die anderen werden es später. Also, aber es gibt jeweils konkrete Erwartungshaltung in Bezug auf das Sexuelle und das unterscheidet sich wiederum nicht unter Straighten und queeren Jugendlichen und auch in Bezug auf Erwachsene würde ich sagen, dass diese konkreten Orte der sexuellen Interaktion, dass die eher zurückgehen und weniger Möglichkeiten dafür vorhanden sind. Also es gibt jeweils noch einige Adult-Dating-Portale, sowohl für Lesben beispielsweise als auch für Schwule, natürlich auch im Allgemeinen offen, sowohl für bisexuelle Personen als auch für Transpersonen. Das sind so Orte, die digital jeweils noch sexuelle Interaktionen ermöglichen. Gleichzeitig gibt es auch noch einige Darkrooms oder verschiedene andere Austauschorte, eher wiederum für schwule Männer, die für lesbische Frauen sind leider schon sehr viel früher eingegangen, nämlich aus ökonomischen Gründen. Wenn man sich das zum Beispiel in Berlin anguckt, dieses ökonomische Verhältnis, dass Frauen regelfalls 20% weniger Lohn haben als Männer, das zieht sich natürlich durch und führt dazu, dass sich gerade in Kontexten Gentrifizierung Orte jeweils nicht halten können. Und damit würde ich auch eher dabei ankommt, dass die stärkere Thematisierung von Selbstbestimmung, also wir sind gut dabei, jetzt in Richtung Achtsamkeit, Grenzen wahrnehmen und achten, dann jeweils anzukommen. Und auch eine Anerkennung von einer Queerness, könnten wir auch noch diskutieren, wer gehört alles dazu, aber in so einer Form von geschlechtlicher und sexueller Offenheit im Grunde, dass diese stärkere Akzeptanz durchaus damit verbunden ist und begleitet wird, dass wir die allgemeine sexuelle Spießigkeit der heterosexuellen Norm auch bei queeren Leuten finden, also dass es häufiger in Richtung monogame Beziehungen Ehen oder auch gleichgeschlechtliche Ehe oder Ähnliches geht, als es noch vorher der Fall gewesen wäre. Also durchaus eine Förderung von Toleranz, Akzeptanz, eine stärkere Normalisierung von anderen Lebensweisen führt am Ende durchaus auch dazu, dass die eben durchaus stärker in die Norm eingebunden werden und mit der Norm konfrontiert sind.